Ausstrahlung des Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Folgende Themen vertiefen wir am heutigen Pfingstmontag, dem 9. Juni. Proteste und Ausschreitungen in Los Angeles. Es geht um das Vorgehen der Ausschaffungsbehörden und um die Frage, ob der US-Präsident die Nationalgarde einsetzen darf bei Protesten. Das klären wir gleich mit unserer USA-Korrespondentin. Dann, wenn morgens um 6 das Migrationsamt klingelt, dürfen die Behörden bei Verdacht auf Scheinehe unangekündigt überprüfen, ob Paare wirklich das Bett teilen? Diese Frage muss morgen das Bundesgericht beantworten. Wir stellen den Fall vor, der dahinter steckt. Und mit Hühnern gegen Lebensmittelabfälle. Wir nehmen Sie mit nach Colmar, wo die Behörden Hühner verschenken, damit weniger Essensreste im Abfall landen. Die Reportage gibt's ganz am Schluss, hier im Echo der Zeit. Seit längerem nimmt an einigen Orten der USA der Unmut zu über das Vorgehen der Ausschaffungsbehörde ICE. Diese versucht mit zum Teil unzimperlichen Methoden Menschen aufzuspüren, die keine gültigen Aufenthaltspapiere haben. In der kalifornischen Metropole Los Angeles wird deswegen seit Freitag protestiert. Eskaliert sind die Proteste dann am Sonntag, nachdem US-Präsident Trump gegen den Willen der kalifornischen Behörden die Nationalgarde ins Stadtzentrum von LA beorderte. Unter anderem blockierten die Protestierenden eine Stadtautobahn und setzten andernorts Autos in Brand. Ich bin nun verbunden mit USA-Korrespondentin Barbara Colpi. Bei Ihnen in den USA ist der heutige Montag ja ein normaler Arbeitstag. Wie ist die Lage derzeit in LA?
Die Lage bleibt angespannt. Rund 300 Nationalgardisten sind nun im Einsatz an verschiedenen Orten in der Stadt. Die Behörden haben ein Versammlungsverbot für die Innenstadt von LA erlassen. Es ist nun kurz nach 9 Uhr am Morgen. Aktuelle neue Zwischenfälle sind bisher nicht bekannt. Die Demonstrationen haben sich weitgehend aufgelöst. Offen ist jedoch, wie sich die Lage weiterentwickeln wird, denn es gibt bereits Aufrufe zu erneuten Protesten heute.
Demonstriert wird in LA ja seit Freitag. Wer sind eigentlich diese Demonstrierenden und was sind deren Anliegen?
Die Demonstrierenden sind überwiegend Immigranten, Aktivistinnen für Einwanderungsrechte, solidarische Bürgerinnen und Bürger, die sich eben gegen diese jüngsten Razzien der Einwanderungsbehörde ICE wenden. Viele von ihnen stammen aus der Latino-Community, die besonders von den Ausschaffungen betroffen ist. Und ihr zentrales Anliegen ist der Widerstand gegen die Festnahmen von Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere, die sie als willkürlich und unmenschlich empfinden. Die Mehrheit demonstriert friedlich, das muss man auch festhalten, aber eben es kam zu diesen gewalttätigen Zwischenfällen und es sollen sich auch Randalierer unter die Demonstrierenden gemischt haben, denen es hauptsächlich ums Randalieren geht und weniger um die eigentlichen Anliegen. Die Zeitung LA Times berichtet auch von Plünderungen und Vandalismus in der Innenstadt von LA.
Es gibt auch an anderen Orten in den USA Kritik an der Ausschaffungspraxis der Behörde ICE. Warum eskaliert die Situation nun gerade in Kalifornien?
Ja, diese Behörde ICE, also als Abkürzung von Immigration and Customs Enforcement, ist eine Bundesbehörde, die eben verantwortlich ist, die Ausschaffungspolitik von Trump durchzusetzen. Nun, in Kalifornien leben besonders viele Menschen ohne gültige Papiere und der Bundesstaat Kalifornien hat mehrere Gesetze erlassen, um diese Menschen zu schützen. Dazu gehört unter anderem, dass die Gesundheitsbehörde von Kalifornien oder die Schulbehörden nicht mit ICE kooperieren, das heißt keine Daten herausgeben über den Aufenthaltsstatus von Schulkindern oder Spitalpatienten und auch, und das ist der umstrittenste Punkt, die lokalen Polizeibehörden teilen Daten nicht automatisch und kooperieren nur sehr begrenzt mit der Bundesbehörde. Dies wird damit begründet, dass eben Menschen ohne gültige Papiere so eher bereit seien, Verbrechen zu melden oder mit der Polizei zusammenzuarbeiten, was die öffentliche Sicherheit wiederum verbessere. Das heißt, einerseits ist die Solidarität mit Sans-Papiers in Kalifornien, besonders auch in L.A., höher als anderswo. Und diese Bundesbehörde mit ihren Razzien wird entsprechend kritisch angeschaut. Und umgekehrt ist der Bundesstaat Kalifornien Donald Trump ein Dorn im Auge.
Präsident Trump hat am Wochenende, wie schon erwähnt, die kalifornische Nationalgarde nach L.A. geordert. Zunächst einmal, Barbara Colby, wer ist die Nationalgarde und welche Aufgaben hat sie?
Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit, also keine reguläre Berufsarmee, deren Mitglieder überwiegend freiwillig nebenberuflich dienen, und stationiert sind diese Einheiten in den Bundesstaaten. Zum Einsatz kommt die Nationalgarde hauptsächlich bei Naturkatastrophen, also bei Waldbränden, Wirbelstürmen, Überschwemmungen. Und die Aufgabe dabei ist eben, die örtlichen Behörden bei Rettungs- und Hilfsmaßnahmen zu unterstützen. Weiter kommt die Nationalgarde aber auch bei schweren Unruhen oder Protesten in den Einsatz, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen und auch da, um örtliche Polizeikräfte zu unterstützen. Das normale Vorgehen ist jedoch, dass in diesen Fällen der Gouverneur oder die Gouverneurin eines Bundesstaates den Einsatz der Nationalgarde anfordert oder beim Präsidenten darum bittet.
Wie außergewöhnlich ist es nun, dass ein US-Präsident gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien die Nationalgarde losschickt?
Sehr außergewöhnlich. Also es gibt keine Datenbank, aber gemäß mehreren Quellen war dies zuletzt 1965 der Fall, als der damalige Präsident Johnson Truppen nach Alabama schickte, um Demonstrierende für Bürgerrechte zu beschützen. Also im aktuellen Fall hat Trump die Nationalgarde gegen den Willen des demokratischen Gouverneurs von Kalifornien, gegen Gavin Newsom, mobilisiert. Und dieser hat auch bereits gesagt, dass er die Trump-Regierung deswegen verklagen wolle. Trump wiederum hat Newsom mit einer Festnahme gedroht. Und ja, also dieses Aufgebot reiht sich eben in eine Reihe anderer Maßnahmen der autoritären Politik von Trump. Kritische Stimmen sehen politisches Kalkül dahinter. Demokratische Politikerinnen und Politiker sprechen von Machtmissbrauch. Und offen ist, ob die Ankündigung von Trump, die Nationalgarde zu mobilisieren, die Proteste erst so richtig befeuert hat und ob die lokale Polizei tatsächlich, so wie es Trump behauptet, überfordert war. Sicher ist, dass Trump mit dieser Maßnahme für Aufsehen sorgt und bei seiner Wählerschaft punkten kann. Also die Migrationsdebatte wird nur noch verschärft. Trump hat auch angedroht, reguläre Streitkräfte einzusetzen. Das ist ein sehr deutliches Signal, dass er bereit ist, auch militärische Mittel einzusetzen, um seine harte Migrationspolitik durchzusetzen.
Zum Schluss noch kurz, gehen die Proteste nun weiter und könnten sie sich auf andere Städte ausweiten?
Ja, es ist möglich. Es gab auch gestern Zwischenfälle in anderen kalifornischen Städten. Friedliche Proteste gab es in den letzten Monaten immer wieder in den ganzen USA. Im Moment gibt es aber keine Anzeichen, dass sich die Proteste nun zu landesweiten gewalttätigen Demonstrationen oder gar Massendemonstrationen ausweiten würden.
Vielen Dank für diese Auskünfte live aus den USA. Das war Barbara Colby. Und wir fahren weiter mit der Nachrichtenübersicht des Tages von Dominik Rolli. Und da geht es zunächst um Italien. Dort konnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über 5 Referenden abstimmen. Es gab zwar 5-mal ein Ja, dennoch bleibt die Abstimmung folgenlos.
Und zwar, weil die Stimmbeteiligung zu tief war. Nach offiziellen Angaben lag sie bei etwa 30%. Damit ein Ja gilt, müsste in Italien die Hälfte der Stimmberechtigten an der Abstimmung teilnehmen. Inhaltlich ging es um besseren Kündigungsschutz, um die Haftung bei Arbeitsunfällen und um frühere Einbürgerungen. Hinter den Vorlagen standen die linke Opposition und Gewerkschaften. Die Parteien der rechtsnationalen Regierung hatten dazu aufgerufen, nicht an der Abstimmung teilzunehmen. Russland und die Ukraine haben Gefangene ausgetauscht, das bestätigen beide Seiten. Die Ukraine hat eine Gruppe russischer Soldaten unter 25 Jahren aus der Gefangenschaft entlassen. Russland hat im Gegenzug eine ähnliche Zahl junger ukrainischer Soldaten sowie Schwerverletzte an die Ukraine übergeben. Wie viele Gefangene insgesamt ausgetauscht wurden, ist nicht klar. Der Austausch war bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine Anfang Monat in Istanbul vereinbart worden. Ungeachtet des Gefangenenaustausches hat Russland in der letzten Nacht die Ukraine mit so vielen Drohnen angegriffen wie noch nie in diesem Krieg. Fast 500 Drohnen habe Russland eingesetzt, fast alle seien abgefangen worden, teilt die Ukraine mit. Im südfranzösischen Nizza hat die Ozeankonferenz der UNO begonnen. Am Treffen nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus rund 130 Ländern teil. Im Fokus steht der Kampf gegen Plastikabfall und die Nutzung von Rohstoffen aus der Tiefsee. 30% der weltweiten Meeresgebiete sollen unter Schutz gestellt werden. Heute sind es etwa 8%. Nach einem Murgang ist die Lage im oberen Val de Bagne im Wallis weiterhin heikel. Messungen zeigen eine Beschleunigung der Rutschungen von stellenweise bis zu 2 Meter pro Tag. Gestern mussten 30 Personen für unbestimmte Zeit ihre Häuser verlassen. Der hintere Teil des Tals ist weiterhin nicht mit dem Auto erreichbar. Und die Lage im Lötschental ist 10 Tage nach dem Bergsturz angespannt, aber stabil, trotz des Regens der letzten Tage. Laut dem regionalen Führungsstab hat sich die Situation nicht wesentlich verändert. Der See im Dorf Platten werde weiterhin rund um die Uhr überwacht. Schwemmholz, das sich am Abfluss ansammelt, werde umgehend mit Helikoptern entfernt. Seit Samstag ist das Lötschental wieder offen für Touristen. Das Gebiet um den Schuttkegel darf aber nicht betreten werden. Das Gebiet werde aus der Luft per Drohne überwacht. Gegen Personen, die sich nicht an die Anweisungen halten, werde konsequent vorgegangen. Die Börsendaten von 18.11 Uhr geliefert von SIX. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 93,74 Rappen gehandelt, der Dollar zu 82,08 Rappen.
Bevor wir zur Wetterprognose kommen, gibt's noch eine Erklärung für den nicht ganz klaren Himmel am heutigen Pfingstmontag, Dominik Rolli.
Ja, trotz des sonnigen Wetters ist der Himmel heute eher milchig statt blau. Der Grund sind Waldbrände in Kanada. Der Rauch habe sich über den Atlantik bis zu uns ausgebreitet, schreibt SRF Meteo. Die Rauchschicht habe Europa bereits Anfang letzter Woche erreicht. Weil es in den vergangenen Tagen aber trüb und nass war, fielen die Partikel in der Luft erst heute auf. Und damit zu den Wetteraussichten. Morgen ist es meist sonnig, am Morgen hat es im Südtessin dichte Wolken, am Nachmittag bilden sich Quellwolken über den Bergen. Dazu gibt es sommerliche 25 bis 28 Grad.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. In den nächsten Minuten stellen wir Ihnen einen Fall vor, der morgen Dienstag vor dem Bundesgericht verhandelt wird. Da geht es um unangekündigte Hausbesuche der Migrationsbehörden bei Verdacht auf Scheinehe. Wir zeigen, was die Zollpolitik von US-Präsident Trump für die Firma Logitech bedeutet. Wir erklären Ihnen, weshalb die Stadtbehörden von Colmar im Elsass Hühner verschenken an die Bevölkerung. Und schließlich in der Sendung International der Drogenkrieg in Mexiko. In einigen Regionen des Landes kämpfen kriminelle Vereinigungen um Macht, Einfluss und Geld. Und sie tun dies zu einem großen Teil mit Waffen, die aus den USA ins Land geschmuggelt werden. Das ist das Thema der Sendung International dieses Wochenende am Radio und jederzeit als Podcast auf srf.ch/audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielleicht erinnern Sie sich an den Film «Die Schweizermacher» aus dem Jahr 1978. In diesem steht der Einbürgerungsbeamte Bodmer frühmorgens an der Tür einer Frau, die Schweizerin werden will.
Guten Morgen, Frau Wackelitz.
Guten Morgen, Herr Bodmer.
Entschuldigen Sie die Störung. Ich habe gerade in der Nähe zu tun gehabt.
Ja, Herr Bodmer, ich bin noch nicht angelegt.
Was macht nichts?
Ganz ähnlich spielt sich das heute noch ab. Zwar nicht bei Einbürgerungen, sehr wohl aber, wenn das Migrationsamt vermutet, jemand habe sich per Heirat eine Aufenthaltsbewilligung erschlichen. Doch dürfen die Migrationsbehörden überhaupt solche Wohnungskontrollen durchführen? Darüber entscheidet nun das Bundesgericht. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi.
Es war 6 Uhr morgens, als die Polizei bei 2 Männern in Zürich klingelte. Im Auftrag des Migrationsamtes prüften sie, ob der Peruaner und der Schweizer wirklich ein Paar sind. Christian Binjaska, der Anwalt der beiden, sagt:
Diese Kontrolle fand sehr früh am Morgen statt. Meine Klientschaft wurde geweckt. Der eine Partner öffnete die Wohnungstüre noch im Pigi, noch oben ohne.
Und der andere lag noch im Bett, als die Polizisten das Schlafzimmer betraten.
Sie sind noch ins Badezimmer schauen gegangen, ob da noch 2 Zahnbürsten liegen. Oder sie haben auch die Schränke aufgemacht und geschaut, ob es Kleider gibt für 2 Personen.
Und sie suchten nach Hochzeitsfotos in der Wohnung und auf den Mobiltelefonen. Es sei gewesen, wie im Film «Die Schweizer machen». Nur, dass es nicht lustig war. Zwar kam die Polizei zum Schluss, dass der Peruaner und der Schweizer wirklich ein Paar sind, trotzdem wehren sich die beiden vor Gericht. Sie sind der Meinung, dass Wohnungskontrollen durch das Migrationsamt widerrechtlich sind. Am Dienstag entscheidet das Bundesgericht. Dass Migrationsämter Wohnungen kontrollieren dürfen, nur wegen einer vermuteten Scheinehe, steht tatsächlich nirgends explizit im Gesetz. Die Vorinstanz, das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, sagte, diese Befugnis ergebe sich aus der Pflicht der Betroffenen, korrekte Angaben zu machen, in Verbindung mit einer kantonalen Bestimmung, wonach die Behörden einen Sachverhalt unter anderem durch einen sogenannten Augenschein abklären. Einen recht privaten Augenschein in diesem Fall. Laut Roman Heckli, Geschäftsleiter vom Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer Pink Cross, sind Wohnungskontrollen für manche Homosexuelle besonders belastend.
Speziell auch für homosexuelle Paare, die aus homofeindlichen Kulturen kommen, also bei denen gleichgeschlechtliche Beziehungen vielleicht sogar staatlich verfolgt wurden, da sind solche Hausbesuche nochmals stärker aufwühlend. Sie können aber sogar auch retraumatisierend sein.
Manche dieser Personen hätten sich ihr ganzes Leben vor der Polizei verstecken müssen.
Und jetzt hier in der Schweiz müssen sie plötzlich der Polizei gegenüber eigentlich beweisen, dass sie tatsächlich mit einem anderen Mann in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, dass sie das Bett mit einem anderen Mann teilen.
Und das könne sehr schwierig sein.
Ich erwarte und hoffe da auch wirklich, dass die Migrationsbehörden und die Polizei, dass sich die dieser Situation auch bewusst sind und dass sie da sensibel darauf reagieren.
Der Anwalt Christian Bignasca versteht nicht, warum Migrationsämter überhaupt Wohnungen durch die Polizei kontrollieren lassen.
Wenn ein hinreichender Verdacht besteht auf Scheinehe, dann hat das Migrationsamt die Möglichkeit, eine Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft einzureichen.
Wenn die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung anordne, könne sich der Betroffene wehren. Das sei im Gesetz sauber geregelt. Betroffene einer Wohnungskontrolle durch das Migrationsamt können das nicht.
Das Bundesgericht, das befasst sich dann morgen Dienstag mit dem Fall. Das US-schweizerische Unternehmen Logitech stellt Computerzubehör wie Mäuse oder Webkameras her. Produziert wird vor allem in Asien und verkauft werden die Produkte dann zum Beispiel in den USA. Deshalb ist Logitech besonders stark betroffen von der Zollpolitik der US-Regierung. Wie geht das Unternehmen mit dieser Herausforderung um? Wie geht ein international ausgerichteter Technologiekonzern grundsätzlich mit Protektionismus um? Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi hat am Swiss Economic Forum in Interlaken die Logitech-Chefin Hanneke Faber getroffen.
Was Logitech ausmache, sei dieser Mix von Schweizer Präzision, Verlässlichkeit oder Voraussicht und der Dynamik und Innovationskraft des Silicon Valley, sagt Hanneke Faber.
We have the advantage of the Swiss accuracy, Swiss precision, with the dynamism of the Silicon Valley and the innovation power of the Silicon Valley.
Derzeit mache die unberechenbare Zollpolitik der US-Regierung ihr allerdings zu schaffen, gibt die niederländische Managerin zu.
Uncertainty is never good and tariffs in our case are also never good.
Unsicherheit sei nie gut, Zölle ebenfalls nicht. Aber in ihrer Industrie seien sie besser aufgestellt als die Konkurrenz, weil globaler. Man könne nicht vor den Bären davonlaufen, aber schneller rennen als die anderen Camper.
You cannot outrun the bear, but we can outrun the other campers.
Logitech hat auf die Zölle bereits reagiert und die Preise für ihre Produkte im Schnitt um 9-10% erhöht, sagt Hanneke Faber.
In April we've increased prices by 9-10% on average and that's being implemented as we speak.
Und der Konzern hat in den letzten Jahren seine Lieferketten umgebaut. Noch bis vor wenigen Jahren stammte fast die ganze Produktion von Computermäusen oder Kameras aus Fabriken in China.
In terms of what we manufacture for the US in China, today it's about 40%, but we're rapidly reducing that and by the end of the year will only be about 10%.
Derzeit stammten noch 40% der Waren für den US-Markt aus China. Bis Ende Jahr sollen es noch 10% sein. Der US-schweizerische Konzern ist global aufgestellt, hat zwei Hauptsitze, ist an zwei Börsen kotiert. Produziert wird das Computerzubehör neben China mittlerweile in Fabriken in Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia und Mexiko. Ziel der US-Zölle ist indes, mehr Produktion in die USA zu verlagern. Ein Thema für Logitech? Hanneke Faber antwortet diplomatisch.
You need your suppliers to also be in that country.
Die Lieferanten müssten ebenfalls in diesen Ländern sein. Es brauche Arbeitskräfte und die Kosten müssten konkurrenzfähig sein. Sie seien offen für weitere Produktionsstandorte, aber diese Faktoren müssten stimmen.
Those three things have to be in place.
Will heißen, eine US-Produktion ist wenig wahrscheinlich, weil die Kosten zu hoch sein dürften. Hanneke Faber war Spitzensportlerin, siebenfache niederländische Landesmeisterin im Wasserspringen. Diese Erfahrung sei in diesem schwierigen Umfeld von Vorteil, sagt die Logitech-Chefin. In einem Wettkampf müsse man 10 verschiedene Sprünge machen und es gelinge nie jeder perfekt. Manchmal falle man beim 6. Sprung flach aufs Gesicht. Dann müsse man sich aufrappeln und die Sprünge 7 bis 10 wieder gut machen. So sei es bei Logitech. Das Geschäft laufe eigentlich gut, aber es gebe derzeit viel externe Nebengeräusche, die ihr zu schaffen machten. Ihr Konzern müsse nun eben die nächsten Sprünge viel besser machen. Sie arbeite derzeit sehr hart, sagt Hanneke Faber. Sie prüfe jeden Tag, ob sie auf dem richtigen Weg sei, Logitech am richtigen Ort zum richtigen Preis produziere. In verschiedenen Ländern nehmen protektionistische Tendenzen zu. Für einen globalen Konzern ist das ein schwieriges Terrain. Es sei ihre Aufgabe, nun dafür zu sorgen, dass jedes Land das Gefühl habe, Logitech sei ihr Unternehmen. Und sie will ihre Produkte wie Apple in der Popkultur als Ikonen etablieren, sie sexy machen, wie Hanneke Faber sagt. Kann also ein Schweizer Konzern sexy sein? Sie lächelt.
I think that's a global thing that we need to achieve, but the Swiss reliability and quality is an excellent foundation.
Das sei ein Ziel, das sie global anstrebe. Aber die Schweiz könne mit Qualität und Verlässlichkeit die Basis dafür legen.
Meist dominieren negative Ereignisse die internationalen Schlagzeilen. Und dabei geht leicht vergessen, dass überall auf der Welt stets viele Dinge im Alltag gut funktionieren. Und aus dieser Kategorie stammt auch die folgende Geschichte. Die Stadt Colmar hat am Pfingstwochenende hunderte Hühner an ihre Einwohner verschenkt. Die Behörden der elsässischen Stadt tun dies aber nicht aus reiner Großzügigkeit. Die Hühner sollen vielmehr den Bioabfall und die Essensreste der Privathaushalte fressen und damit die städtische Müllabfuhr entlasten. Seit 10 Jahren bereits verteilt die Verwaltung von Colmar jedes Jahr passende Hühner an passende Adoptiveltern. Frankreich-Korrespondentin Zoe Geissler war dieses Wochenende bei der Verteilaktion in Colmar mit dabei.
Auf einem großen Platz in der Nähe des Colmarer Bahnhofs sind die rund 800 Hühner früh am Morgen im provisorisch aufgebauten Gehege schon hellwach. Die sogenannten Bullrus, sie sind alle rötlich-braun, werden heute an 400 neue Adoptiveltern verteilt, 2 pro Person. Etwa an die junge Caroline. Sie kommt aus einem Dorf in der Nähe von Colmar und wartet mit einer grauen Box voller Heu auf ihre ersten Hühner. Es sei alles für sie vorbereitet.
Oui, on leur a fait tout un enclos. Il y a une cabane qu'on a aménagée. On a mis de la litière, de l'eau. On leur a préparé des aliments, des choses comme ça. Enfin, on leur a mis des petits agrès aussi pour qu'elles puissent se sentir bien, être à l'ombre. Enfin, tout ce qu'il leur faut, quoi.
Ein Gehege haben sie gebaut mit einer kleinen Hütte und Heu, Wasser, Futter und kleine Spielsachen schon bereitgestellt. Einfach alles, was die Hühner brauchten, damit sie sich wohlfühlten. Familienvater Stefan, der mit seiner Frau und Tochter gekommen ist, muss für seine neuen Hühner nichts mehr bauen. Er hatte bereits 4.
Il y a une martre qui est passée et elle a tué en une nuit les 4 poules qu'on avait déjà. Voilà.
Doch ein Marder habe ihre Hühner gerissen. Nun würden sie sich sehr auf die neuen freuen. Für die beiden Hühnereltern, wie für viele andere, die heute gekommen sind, bringen die Hühner einen großen Vorteil. Und es sind nicht die täglichen Eier, mit denen man eine Omelette oder ein Spiegelei machen kann. Früher hatten wir einen Kompost und wir fanden es immer schade, unsere Essensreste wegzuwerfen. Mit den Hühnern können wir diese nun wiederverwerten.
Das uns revalorisieren die Déchets de table.
Und genau dies ist das Ziel des Projekts für die Verwaltung. Sie schätzt, dass dank den Hühnern als Abfallschlucker jährlich rund 10 Tonnen Grünabfälle nicht mehr im Müll landen würden und verbrannt werden müssten. Dennoch seien die Auswirkungen auf die Abfallreduzierung eher symbolisch als wirklich messbar, sagt Laurent Ott, Leiter der Abfallbetriebe der Agglomeration Colmar.
Alors l'impact sur la réduction des déchets, il est plus symbolique.
Wir sammeln ca. 37 Kilo Bioabfall pro Einwohner pro Jahr. Das ist eine beachtliche Menge. Die Hühner liefern aber einen unverzichtbaren Beitrag. Dort, wo nämlich Hühner gehalten werden, fressen sie fast den gesamten anfallenden Bioabfall. Denn sie seien Allesfresser. Trotzdem müssten die Hühnereltern zusätzlich Körnerfutter bereitstellen. Bioabfall allein reiche nicht aus. Ein Stand dafür wurde auch aufgestellt. Ein Bauer aus der Region verteilt dort in Papiersäckchen das Hühnerfutter. Damit soll die lokale Landwirtschaft gefördert werden, erklärt Laurent Haut.
On considère que c'est encouragé parce que c'est du bio, c'est local.
Wir wollen sie unterstützen, weil es biologisch und lokal ist und weil die Menschen das Futter aus Bioabfällen ergänzen müssen. Wir wollen so den Menschen klar machen, dass sie eine Verantwortung tragen. Den neuen Hühnereltern auf dem Platz dürfte dies bewusst sein. Sie mussten sich für die Hühner bewerben und wurden daraufhin sorgfältig ausgewählt. Auch Francine, die ältere Frau im weißen Regenmantel, nimmt seit Beginn des Projekts alle 2 Jahre Hühner auf. Heute hat sie ihre Großtochter mitgebracht. Diese wisse auch schon um die Verantwortung. Meine Großtochter füttert die Hühner und holt die Eier, wenn sie aus der Schule kommt. Mit den Hühnern haben die Kinder einen Kontakt zu den Tieren und sehen, wo die Eier herkommen. Das sensibilisiert. Heute freuen sich also nicht nur die Erwachsenen über die rötlich-braunen Hühner, auch die Kinder sind begeistert. Denn das soll das Projekt auch sein, ein Familienprojekt.
Gackern gegen Food Waste sozusagen, Zoe Geissler war für uns in Colmar. Zum Schluss hier noch der Blick voraus, quasi auf das Echo der Zukunft. In der Türkei ist die größte Oppositionspartei, die CHP, massiv unter Druck. Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, einer der größten Kontrahenten von Präsident Erdogan, sitzt bereits seit März in Haft. Seither folgten weitere Festnahmen und bald beginnt ein Prozess, in dem es um angeblichen Stimmenkauf bei der Wahl des aktuellen CHP-Parteivorstandes geht. Steht die CHP vor dem Aus? Das besprechen wir mit einem Journalisten vor Ort. Thema in den kommenden Tagen ist auch die Migration in Afrika. Nicht die Migration Richtung Europa, sondern die zahlenmäßig größere Migration innerhalb des Kontinents. Dazu haben wir eine Reportage unseres Afrika-Korrespondenten aus der Elfenbeinküste. Dort sind 20% der Bevölkerung aus dem Ausland eingewandert. Das war's vom Echo der Zeit am Montag, dem 9. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.27 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Zita Affentranger, für die Nachrichten Jan Grüble. Mein Name Matthias Kündig.
Guten Abend und herzlich willkommen auf der SRF-Musikwelle. Bestens informiert starten wir in diesem Montagabend, jetzt mit viel guter Musik und ab der Nacht gibt es hier bei uns das Wunschkonzert. Viel Vergnügen!
Kielen an Zeck, im Haus muss heute recht fliegen, mit ihr ins Ries, an der Schindler gerade vorbei. Over die Modis gilt zu Tänz, bis am Schluss mit Energie, denn Spiel ist bald vorbei. Kornus, eine Tradition, typisch Schweizerland, da hat der Vater wie ein Sohn ein Stecken in der Hand und holt den Blas mit voller Kraft, dort ab dem Bock freut er sich, wie es auch immer kommt. Hat der Schindler grad vorbei. Gielen an Zeck, over die Modis gilt zu Tänz. Bis am Schluss, mit Energie, denn Spiel ist bald vorbei. Ob Frauen trauen sich da dran, mit viel Charme und Hut. Ein Nummer, oh, das wäre ein Pech, verliegt kein Öl am Hut. Mit Hieb und Zell sind alle dabei, egal wie es ausgeht. Wir geniessen
aufrecht fliegen, wie ihr ins Riss, hat der Schimmel grad vorbei. Gielen hat sich auf die Modi, es gibt zu Dänisch, bis am Schluss mit Energie, denn das Spiel ist bald vorbei. Hat der Schindler grad vorbei. Gielen hat sich auf die Modi, es ging zu Dänisch. Bis am Schluss mit Energie, denn das Spiel ist bald vorbei. Bis am Schluss mit Energie, denn das Spiel ist bald vorbei. Schananana.
Ich mit dir träumen, ich hab eine himmlische Vision. Dich auf Händen tragen, mit dir lachen, weinen, du bist meine zärtlichste Mission. Uns gehört die ganze Welt, sie ist wie ein Sternenfeld und wir liegen beide mittendrin. Ich mach dich zur Königin. Willst du in mein Traumschloss ziehen? In das Land der tausend Träume. Findet nur das Herz alleine. Auch wenn ich kein König bin. Ich mach dich zur Königin. Sha-na-na-na, na na na ah, sha-na-na-na, ah, oh. Ich buch dir Wolkenflüge, pflück dir ein paar Sterne, bau dir daraus einen goldenen Thron. Uns regiert die Liebe, Welt aus Licht und Wärme. Deine Krone ist der Silbermond. Weil man Glück nicht kaufen kann und sein Herz nicht tauschen kann, nur die Liebe gibt den Leben Sinn. Ich mach dich zur Königin.
ça m'a serré la mienne quand on se promenait dans la grande rue d'Athènes. Les gens nous saluaient et grand-père disait: Mélina, Mélina, ah, si tu étais un homme, j'aurais pu faire de toi. Mélina, Mélina, le prince d'un royaume, le plus aimé des rois. J'étais comme une reine, assise à ses côtés, parmi les hommes d'Athènes qui fument le narguilé et boivent le vin résiné. Mélina, Mélina, ah, si tu étais un homme, j'aurais pu faire de toi. Mélina, Mélina, le prince d'un royaume, le plus aimé des rois. Il me disait, petite, écoute, prends ton temps, ne grandis pas trop vite, tu peux me suivre tant que tu restes enfant. Grand-père, mon grand-père, je ne suis sûrement pas la plus aimée des rois. Grand-père, mon grand-père, je suis une femme qui se bat, mais tu m'aimerais pour ça. Oui, tu m'aimerais pour ça.
Musik macht das Leben einfach schöner. Und mir noch etwas mehr. Willkommen auf eurer SRF Musikwelle.
Wir Zeit für uns zu verstehen, dass es nicht geht, die Augen schließen vor Gewalt, Elend und Not bei uns und auf der ganzen Welt. Schau doch hin, ein Kind im Regen, das so friert und weint, sie ist so kalt. Und wenn es Nacht wird in den Bergen, spür ich die Angst in meinem Herzen, die Angst vor jedem neuen Morgen. Ich könnte Sonne nimmer sehen. Und wenn die Nacht kommt in den Bergen, halt ich dich fest in meinen Armen. Schau hoch hinauf bis zu den Gipfeln und seh die Sonne untergehen. Steig hinauf auf den Berg, fühl mich frei. Seh, wie der Adler fliegt und möchte einfach hinterher fliegen wie er. Spür eine Macht, die in mir brennt, tief in mir brennt, die ich vorher noch nie gekannt, und das macht mir Angst. Und wenn es Nacht wird in den Bergen, spür ich die Angst in meinem Herzen, die Angst vor jedem neuen Morgen. Ich könnte die Sonne nie mehr sehen. Und wenn die Nacht kommt in den Bergen, halt ich in meinen Armen, schau hoch hinauf bis zu den Gipfeln und seh die Sonne thank you.
Thank you.
Ihr hört die SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Marco Koller. Im südfranzösischen Nizza hat die Ozeankonferenz der UNO begonnen. Am Treffen nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus rund 130 Ländern teil. Es geht unter anderem um die Nutzung von Rohstoffen aus der Tiefsee. Aus Nizza berichtet ARD-Korrespondentin Caroline Düller.
Die gemeinsame Erklärung für ein Moratorium des Tiefseebergbaus ist aus Sicht der unterzeichnenden Staaten eine ökologische Notwendigkeit, aber auch ein dringender Appell an den Multilateralismus. Ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, richtete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron deutliche Worte an seinen amerikanischen Amtskollegen. Die Tiefseeböden stünden nicht zum Verkauf, so Macron. Ebenso wenig wie Grönland zu haben sei. US-Präsident Donald Trump hatte im April ein Dekret unterzeichnet, das es erlaubt, nicht nur in amerikanischen Gewässern nach Metallen wie Nickel oder Kobalt zu schürfen, sondern auch in internationalen Gewässern. Diese Ressourcen, die zu großen Teilen außerhalb nationaler Hoheitsgebiete liegen, gelten als gemeinsames Erbe der Menschheit. Jeder Abbau in diesen Zonen wäre ein Verstoß gegen das Völkerrecht, heißt es in der in Nizza verbreiteten Erklärung. Viele Wissenschaftler warnen außerdem vor den ökologischen Folgen des Tiefseebergbaus auf Ökosysteme, die in großen Teilen noch unerforscht sind. Deshalb müsse es zumindest eine vorsorgliche Pause beim sogenannten Deep Sea Mining geben, heißt es in der Erklärung.
Die Ozeankonferenz in Nizza dauert noch bis am Freitag. In Saudi-Arabien ist der diesjährige Hadsch zu Ende gegangen, die traditionelle muslimische Wallfahrt in die Stadt Mekka. Insgesamt nahmen dieses Jahr etwa 1,6 Millionen Musliminnen und Muslime aus aller Welt teil, bei Temperaturen von bis zu 45 Grad. Die saudischen Behörden zogen eine positive Bilanz. Dies, nachdem letztes Jahr wegen der Hitze mehr als 1000 Pilgerinnen und Pilger ums Leben gekommen waren. Dieses Jahr ist die Rede von